SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Waldbrände im Tessin und in Graubünden. Im Tessin sind Jugendliche daran schuld, in Graubünden ist die Brandursache noch unklar. Da wurde die Beweislast offenbar zu groß. In Russland gibt die Chefin der nationalen Anti-Doping-Behörde erstmals systematisches Doping zu. Bioboom in China. Chinesinnen und Chinesen kaufen immer mehr Bionahrung wegen der Lebensmittelsicherheit. Und 3 Konzentrationslager überlebt und trotzdem Deutsch studiert. Ruth Klüger.
Ich habe gesagt, das ist doch eine Teufelssprache. Und er, der Jude war und lange in Israel war, sagt, naja, wenn ich es kann, dann können sie es auch.
Tagesgespräche 2016 mit der gebürtigen Wienerin und bekanntesten Germanistin der USA in einer Wiederholung um 1. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy, schönen Mittag. Die Flammen in den Waldbrandgebieten in Graubünden und im Tessin sind noch nicht gelöscht. Die Einsatzkräfte bekämpfen die beiden Brände jetzt aus der Luft mit Helikoptern. Der größere Einsatz ist im Misox. Raphael Vollmatt.
Momentan stehen 6 Helikopter im Einsatz, 3 der Armee und 3 von zivilen Unternehmen. Im Kampf gegen den Waldbrand werfen sie Wasser ab. Mit Erfolg, wie Einsatzleiter William Kloter von der Kantonspolizei Graubünden sagt.
Die Situation aktuell zeigt sich unter Kontrolle, aber immer noch sehr, sehr angespannt.
Die Helikopter würden durch starken Wind behindert. Doch der Waldbrand breitet sich nicht mehr weiter aus. Die Flammen bedrohen aber immer noch einen Schutzwald oberhalb der Gemeinde Misoko. Diesen will die Feuerwehr unbedingt schützen, wie Einsatzleiter Kloter sagt.
Wir sind da schon ein gutes Stück weitergekommen. Wir sind guter Dinge, dass wir diesen Schutzwald zu größten Teil erhalten können.
Das Feuer im Bündner Südtal Misox brach gestern Abend aus, zwischen den Gemeinden Soazza und Misoko, und breitete sich in der Nacht aus auf eine Fläche von rund 90 Fußballfeldern. Wegen des Brandes ist die Autostrasse A13 weiterhin gesperrt. Rund 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Klar ist hingegen, dass ein zweiter Waldbrand, jener im Tessin bei Chironico in der Leventina, durch Fahrlässigkeit entstand. 4 Jugendliche hätten gestern im Freien ein Feuer entfacht, teilten die Tessiner Behörden mit. Wegen des starken Windes und des trockenen Bodens habe sich das Feuer schnell ausgebreitet und auf den Wald übergegriffen. Auch dort bekämpft die Feuerwehr die Flammen mit Helikoptern. Gemäss der Kantonspolizei Tessin ist auch dieser Brand unter Kontrolle.
Raphael von Matt, keine Raketen wegen Waldbrandgefahr, was früher vor allem für den 1. August im Hochsommer galt. Überlegen sich jetzt einzelne Kantone für diesen Silvester, denn in einzelnen Regionen geht der trockenste Dezember seit 100 Jahren zu Ende. Ivan Santoro.
Markus Lack ist Revierförster von Allschwil und die Wälder rund um Basel.
Das ist schon sehr außergewöhnlich,
sagt er angesprochen auf die Trockenperiode. Und auch für Ivo Sonderegger von SRF Meteo sind die Wetterverhältnisse vor allem auf der Alpen-Nordseite sehr untypisch.
Das ist stellenweise sogar eine Rekordtrockenheit. Wenn wir mal nur den Dezember anschauen, dann wird es nämlich stellenweise der trockenste Dezember seit mehr als 100 Jahren.
Und bis Ende Woche wird sich daran auch nichts mehr ändern. Das heißt, auch an Silvester gibt es keinen Niederschlag. Deshalb graut manchem Feuerwehrmann vor der Silvesternacht, wenn wieder tausende Raketen in den Himmel geschossen werden. So auch in und rund um Basel. Trotzdem sei die Situation in der Agglomeration Basel nicht so gefährlich, wie die rekordverdächtige Trockenheit vermuten lasse, sagt Förster Lack.
In den unteren Lagen ist es so, dass wir doch größtenteils Bodennebel haben. Die Böden sind ein bisschen angefeuchtet und daher beurteile ich die Waldbrandgefahr in den unteren Lagen nicht als sehr drastisch.
Und so gilt in den Basler Halbkantonen, denn außerhalb des Waldes auch kein generelles Feuerwerksverbot. Ein Abstand zum Wald genügt. Auch in Teilen der Kantone St. Gallen, Genf, Wallis und Graubünden herrscht akute Waldbrandgefahr. Auch dort warnen die Behörden im Umgang mit Feuerwerk. Verboten sind Feuer im Freien. Keine Silvesterraketen dürfen im Tessin abgefeuert werden. Dort gilt ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot. Was man sonst nur vom Sommer, insbesondere dem 1. August, kennt, gilt nun also auch am Jahresende. Laut Ivo Sonderegger von SRF Meteo gibt es aber einen Unterschied zwischen Sommer- und Wintertrockenheit.
Im Winter bei trockenen Phasen, da liegt im Mittelland eben häufig Nebel. Dadurch ist es im Mittelland in der Nebelluft nicht so trocken und so wirken sich eben die trockenen Phasen im Winter vor allem auf die Bergregionen aus.
Generell ist das Feuer die größte Gefahr für den Wald. Ansonsten würden die Bäume die Trockenheit im Winter gut überstehen. Sie brauchen kein Wasser, denn in dieser Zeit schlafe die Natur, sagt Revierförster Lack. Für ihn aber bedeutet dieses Wetter mehr Arbeit.
Das heißt, es gibt mehr Totholz, es gibt mehr Äste, die absterben oder ganze Bäume. Das bedeutet für uns, für das Forstpersonal, vermehrte Kontrollen, insbesondere in stark begangenen Wäldern und dann auch entsprechende Maßnahmen, dass zum Beispiel gewisse Bäume entfernt werden oder tote Äste entfernt werden müssen.
Keine Sorgen macht man sich bei den Bauern um die gegenwärtige Trockenheit. Erst ab Mitte Februar beginnen die Bauern, die Felder zu bestellen, heißt es beim Schweizerischen Bauernverband. Wichtig sei, dass es so ab Mitte, Ende Januar wieder genügend Regen oder Schnee gebe. Und das dürfte reichen. Ab nächsten Montag ist flächendeckend Regen oder Schnee angekündigt.
Eine weitere Meldung des Tages, Pascal Schmitz.
Die Türkei und Russland haben sich angeblich auf einen Vorschlag für eine generelle Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien geeinigt. Das berichtet die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die bereits in Aleppo geltende Waffenruhe soll demnach auf das ganze Land ausgeweitet werden. Sogenannte Terrororganisationen seien davon ausgenommen, schreibt Anadolu weiter. In Moskau sagte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow jedoch, er könne sich zu diesem Vorschlag noch nicht äußern, weil ihm zu wenig Informationen zur Verfügung stünden. Eine geplante Abstimmung über neue Siedlungen in Ostjerusalem ist abgesagt worden, dies berichten Nachrichtenagenturen. Knapp 500 Häuser hätten dort gebaut werden sollen. Ein Vertreter der zuständigen Kommission sagte gegenüber der Agentur Reuters, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe verlangt, die Abstimmung abzusagen. Der Grund, die Beziehungen zwischen Israel und den USA sollen nicht weiter belastet werden. US-Außenminister John Kerry hält heute eine Rede zum Nahostkonflikt. Letzte Woche forderte der UNO-Sicherheitsrat Israel auf, den Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten zu stoppen. Zuvor hatten die USA ähnliche Resolutionen stets blockiert. Dieses Mal enthielten sie sich der Stimme. Verwaltungsstellen des Bundes seien nicht so transparent, wie sie sein sollten. In vielen Fällen würden sie amtliche Informationen zu Unrecht gar nicht herausgeben. Das bilanziert der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch, 10 Jahre nach der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Im laufenden Jahr etwa seien 45 entsprechende Klagen eingereicht worden, meistens von Journalisten. In einer Mehrheit der Fälle seien die Richter und Schlichtungsbehörden zum Schluss gekommen, dass die Behörden zu Unrecht amtliche Informationen zurückgehalten hätten. 3,2 Milliarden Franken vergessene Pensionskassengelder lagen dieses Jahr auf rund 650.000 Konten. Erneut ein Rekord, wie die Auffangeinrichtung BVG mitteilt. Der Transfer der Gelder in der zweiten Säule ist Sache der Arbeitnehmer. Wer bei einem Stellenwechsel seiner Pensionskasse nicht mitteilt, wohin diese das Geld überweisen soll, dessen Geld landet nach spätestens 2 Jahren bei der Auffangeinrichtung. Wenn möglich, nimmt diese Kontakt mit dem Kontoinhaber auf. Hat dieser aber die Schweiz verlassen, wird es schwierig. So handelt es sich denn laut der BVG beim Großteil der kontaktlosen Konten auch um Gelder von EU-Bürgern, die die Schweiz vor ihrer Pensionierung verlassen haben. Gerhard Blocher, der ältere Bruder des ehemaligen SVP-Bundesrats Christoph Blocher, ist tot. Die Familie hat eine entsprechende Meldung des St. Galler Tagblattes bestätigt. Gerhard Blocher sei heute Morgen im Alter von 82 Jahren friedlich eingeschlafen. Gerhard Blocher war Pfarrer und hatte 2012 bei den Kantonsratswahlen in Schaffhausen für die SVP-Senioren kandidiert. Schweizweite Bekanntheit hatte Gerhard Blocher unter anderem erlangt, weil er vor knapp 10 Jahren in einem Dokumentarfilm von Fernsehen SRF das Bundeshaus als «Sauladen» bezeichnete. Zu starker Wind verhindert die Ski-Alpin-Weltcup-Abfahrt der Männer im italienischen Santa Caterina, nachdem die Organisatoren den Start bereits nach weiter unten verlegt und das Rennen um eine Stunde verschoben hatten, erfolgte nun die Absage. Wann und wo die Abfahrt nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Die morgige Kombination der Männer soll aber wie geplant stattfinden. Das Wetter. Heute scheint vielerorts die Sonne. Der Nebel in der Ost- und Zentralschweiz löst sich allmählich auf. Morgen hat es im Flachland zunächst verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. Sonst ist es sonnig. Die Temperaturen erreichen 3 bis 6 Grad. Im Süden geht der Föhn bis morgen zu Ende.
Rendezvous 12.40 Uhr. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Satt sind wir, gesättigt ist der Schweizer Markt.
Es gibt da nicht sehr viel Neues, was die Schweizer noch kaufen könnten.
Nicht gut für den Detailhandel. Und noch lange nicht satt sind die Chinesen. Bio boomt. Doch wie bio ist chinesisches Bio?
Politikum Essen.
Unsere Serie zum Jahresende etwa um 10 vor 1 hier im Rendezvous. Nein, sicher nicht. Njet hieß es bislang von offizieller russischer Seite zu den happigen Vorwürfen der Welt-Anti-Doping-Agentur. Nein, Russland habe kein systematisches Doping betrieben und nie gepumpte Athletinnen und Athleten an Weltmeisterschaften und Olympische Spiele geschickt. Heute nun die Kehrtwende. Die Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur gibt in einem Interview mit der New York Times zu, dass es in Russland eine institutionelle Doping-Verschwörung gegeben habe. Frage an David Nauer in Moskau. Was heißt denn institutionelle Verschwörung?
Nun, Russland hat immer eingestanden, dass es ein Dopingproblem gibt im Land. Es hat aber immer geheißen, das seien nur Einzelfälle, das seien nur einzelne Sportler schuld. Und jetzt gibt erstmals eine hohe Funktionärin zu, dass es eben ein organisiertes Doping gab, in das unter anderem die russische Anti-Doping-Agentur verwickelt war, aber auch der Geheimdienst. Und dieses organisierte Doping, das wäre dann wohl eben eine institutionelle Verschwörung.
Wie glaubwürdig sind denn diese Aussagen der Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur?
Ich würde sagen, sie sind sehr glaubwürdig, denn Anna Antselovic gibt einfach zu, was Russland gar nicht mehr abstreiten konnte. Denn die Beweise für organisiertes Doping in Russland sind wirklich erdrückend. Daher ist das Geständnis heute so eine Art Vorwärtsverteidigung, scheint es mir. Ich denke, Antselovic versucht, die Glaubwürdigkeit des russischen Sportes wiederherzustellen. Und das geht eben nur, indem man reinen Tisch macht. Allerdings fällt auch auf, dass sie versucht, den Kreml aus der Schusslinie zu nehmen. Die Regierung sagt, sie habe von all dem nichts gewusst.
Kann das sein? Kann das wirklich sein, dass Putin nichts gewusst hat?
Also es ist schwer vorzustellen, dass der Kreml wirklich überhaupt keine Ahnung hatte von diesem massiven Doping-Einsatz. Allerdings ist es in Russland auch so, dass immer wieder Leute von unten in der Hierarchie tricksen und auch betrügen, um Resultate zu erreichen, die dann dem Kreml gefallen sollen. Also in diesem Fall würde das heißen, dass Sportfunktionäre ein ganzes Dopingsystem aufgebaut hätten, um die Medaillen zu liefern, die Putin eben verlangte. Aber wie genau es war, lässt sich meiner Meinung nach im Moment nicht sagen.
Tragen also die Verantwortlichen des russischen Dopings nun die alleinige Schuld und werden quasi aufs Schafott geführt?
Ja, danach sieht es schon aus. Ich denke, Russland versucht nun, Schuldige zu finden und diese auch abzustrafen und dann quasi einen Neuanfang zu machen als Sportgroßmacht. Dabei ist Russland gar nicht in einer so schlechten Position, denn der Hauptschuldige aus Moskauer Sicht ist bereits gefunden. Es ist der ehemalige Chef der Anti-Doping-Agentur. Der ist in die USA geflüchtet vor einiger Zeit und hat dort dann auch sehr freimütig zugegeben, dass er eben ein staatliches Dopingsystem in Russland organisiert habe. Für sehr viele Dopingbekämpfer ist er seither quasi der Kronzeuge, der Russlands Machenschaften aufgedeckt hat. Für Russland dagegen ist er der ideale Sündenbock, auf den man die ganze Schuld schieben kann.
David Nauer, in diesen Sekunden kommt eine Meldung hier rein, die besagt, die russische Anti-Doping-Agentur, die habe ein angebliches Eingeständnis ihrer Leiterin zu organisiertem Doping dementiert. Kann man daraus schließen, dass es Russland mit Aufräumen nicht wirklich so ernst ist? Oder wie deuten Sie jetzt diese Kehrtwende da?
Also dieses Hin und Her, dass einerseits die New York Times berichtet, Russland habe alles zugegeben. Andererseits wird das dann wieder dementiert. Ich denke, das passt ein bisschen zu so einer doppelten Kommunikationsstrategie. Es geht darum, einerseits im Westen zu zeigen, doch, wir haben es begriffen. Wir streuen ein bisschen Asche auf unser Haupt, aber dem einheimischen Publikum will man natürlich präsentieren, nein, wir haben überhaupt nichts damit zu tun, das ist alles wieder einmal eine westliche Lüge. Ich habe ganz allgemein den Eindruck, dass man in Moskau nicht so ein richtiges Schuldbewusstsein hat. Das haben bereits heute Morgen einige Sportfunktionäre erklärt. Westliche Sportler würden ja auch dopen, die würden einfach nicht so hart drangenommen wie die Russen. Also so ein bisschen herrscht schon die Stimmung in Moskau. Alle betrügen im Sport, aber nur wir werden bestraft. Und man sieht den ganzen Dopingfall also weniger als eigenes Versagen oder Verbrechen, wenn man so will, sondern eher als Verschwörung gegen Russland.
Live aus Moskau, David Nauer, vielen Dank. Und damit direkt weiter zu Marcel Melcher von unserer Sportredaktion. Marcel Melcher, welche Folgen hat dieses russische Dopinggeständnis nun?
Erste direkte Auswirkungen haben russische Veranstalter von Top-Sport-Events bereits zu spüren bekommen. So wurde Sochi die Bob- und Skeleton-WM 2017 im kommenden Februar entzogen. Die Biathlon-Junioren-WM und der Weltcup findet nicht in Russland statt. Und auch die Weltcup-Finals im Langlauf und im Eisschnelllauf, die mussten die Russen abgeben.
Das sind kurzfristige Konsequenzen. Wie sieht's denn mittellangfristig aus?
Der Druck auf die russischen Sportler und Verbände, der wird weiter zunehmen. So haben in den letzten Tagen über 100 internationale Langläufer das Internationale Olympische Komitee und den Weltskiverband aufgefordert, stärker zu führen und sich für sauberen Sport einzusetzen. In der Folge dürfte Russland weitere Events verlieren. Persönlich gehe ich allerdings davon aus, dass die FIFA hier ein separates Züglein fährt und nächsten Sommer den Confed Cup und 2018 die Fußball-WM in Russland durchziehen wird.
Ja, wenn russischen Sportlern nun Medaillen weggenommen werden, rücken ja andere in diese Medaillenränge nach. Wer ist das?
Das ist noch etwas spekulativ. Wenn man die Resultate der russischen Langläufer anschaut, deren Namen gestern durchgesickert sind, betrifft es wohl unter anderem den olympischen 50-Kilometer-Lauf. Hier könnte der Norweger Sundby zu Ehren kommen. Im Bob munkelt man, dass es Olympiasieger Alexander Subkov erwischen könnte. Hier wäre dann das Schweizer Duo Beat Hefti, Alex Baumann nachträglich Olympiasieger. Aber wie gesagt, das ist noch Spekulation.
Marcel Melcher, danke bestens für diese Informationen. Ja, bevor Sie etwas Größeres kaufen, wie gehen Sie vor? Gehen Sie auch ins Internet und vergleichen Preise und Angebote? Wenn ja, dann tragen Sie Ihren Teil zu dieser Entwicklung bei, dass nämlich die Umsätze im Schweizer Detailhandel sinken, und zwar bereits das zweite Jahr hintereinander. Doch es liegt eben nicht allein an uns Konsumentinnen und Konsumenten. Zum Teil sind die Läden selbst schuld, wenn sie kaum mehr etwas verdienen. Ivan Lieberherr hat die ganze Geschichte.
Die Zahlen sind ernüchternd. Dieses und letztes Jahr sind die Umsätze im Schweizer Detailhandel jeweils um rund 2% gesunken. Und das, obschon die Bevölkerung gewachsen ist. Thomas Hochreutner, Detailhandelsexperte beim Marktforschungsinstitut GfK Schweiz, hat eine einfache Erklärung.
Wir haben gesättigte Märkte, wir haben wenig Innovationen. Es gibt da nicht sehr viel Neues, was die Schweizer noch kaufen könnten.
Und wenn sie was kaufen, dann nicht selten im Ausland. Rund 10 Milliarden Franken fließen dieses Jahr ins Ausland. Zum Vergleich, im Inland summieren sich die Detailhandelsumsätze auf 94 Milliarden. Eine andere Frage ist, was die Händler unter dem Strich überhaupt noch verdienen. Um Kunden in die Läden zu holen, locken nämlich viele fast schon verzweifelt mit Rabatten.
Wir haben heute praktisch das ganze Jahr Ausverkauf. Die Leute gewöhnen sich an solche Sachen. Die Leute kaufen dann nicht mehr zu Normalpreisen ein.
Eine fatale Abwärtsspirale. Und so geht manches Geschäft Konkurs. Bekannte Marken verschwinden, etwa die Kleiderkette Charles Vögele oder der Schuhhändler Bata. Allerdings, so schmerzhaft das für die Angestellten ist, außergewöhnlich ist das nicht, wie Detailhandelsexperte Hochreutner sagt.
Wir hatten früher eine ABM, eine EPA, ein PicPay, ein Kleiderfrei und. Also viele, viele Geschäfte, die sind alle eingegangen. Aber auf der anderen Seite habe ich mal eine Liste gemacht und seit 2010 sind mehr als 100 neue Händler in die Schweiz gekommen, teilweise Schweizer, teilweise Ausländer. Also das ist einfach der Prozess im Schweizer Handel.
Und wer nicht untergehen will, muss innovativ bleiben. Heute heißt das insbesondere, den Online-Vertrieb nicht gleichgültig anderen Anbietern überlassen, sondern ins eigene Geschäftskonzept einpassen. Denn stationäre Läden und Internetplattformen müssen sich nicht zwingend gegenseitig konkurrenzieren.
Man will sich online informieren, man kauft vielleicht online, aber man holt es im Laden ab, man bringt es im Laden wieder zurück und so weiter. Also diese Formen vermischen sich immer mehr.
Was auch Vorteile bringt. So können Händler dank ihres Online-Angebots die Ladenflächen verringern und Geld sparen. Thomas Hochreutener vom Marktforschungsinstitut GfK Schweiz verweist auf Decathlon. Der große französische Sportartikelhändler hat den Trend erkannt und verkleinert seine Filialen radikal.
Er hat meistens 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und er macht jetzt neue Läden auf nur noch mit 200 Quadratmeter. Da hat er nur noch die Liederprodukte, aber man kann dann im Laden auch online bestellen und auch da noch abholen. Solche neue Formen werden kommen. Da ist einiges in Bewegung.
Wer angesichts dieses rasanten Umbruchs im Detailhandel stehen bleibt, darf sich dann auch nicht wundern, wenn die Kundschaft lieber anderswo einkauft.
Ivan Lieberherr im Rendezvous gleich 9 vor 1. Was auf den Teller kommt, ist weit mehr als eine Frage von Geschmack und Kalorien. Wer was isst, ist eine Frage der persönlichen Ideologie geworden.
Politikum Essen.
Die Jahresendserie von Rendezvous und Echo der Zeit.
Bio-Nahrung gibt es nicht nur in der Schweiz, sondern auch in China. Das Land hat in den letzten Jahren einen regelrechten Bio-Boom erlebt. Allerdings sind die Gründe, warum Chinesinnen und Chinesen Bio-Lebensmittel kaufen, nicht unbedingt die gleichen wie bei uns. Das erzählt uns China-Korrespondent Martin Aldromandi.
Zhonglan öffnet die Tür des Gewächshauses. Drinnen gibt es kein Gemüse, nur braune Erde. 3 Dutzend Hühner gackern und scharren im Boden. Wir nennen sie Kampfhühner, scherzt Zhonglan. Die Hühner picken Insekten aus der Erde. Zhonglan ist die Verkaufschefin der Mahota-Farm. Zusammen mit einem Kollegen inspiziert sie das Gewächshaus. 2 bis 3 Wochen sind die Hühner im Gewächshaus. Dann werden hier Auberginen angebaut. Die Mahota-Farm ist eine Biofarm und auf die Hilfe der Hühner angewiesen, die Schädlinge auffressen. Denn die Farm verwendet keine Pestizide. Auf über 13 Hektaren werden auf einer Insel vor der Stadt Shanghai Biogemüse und Bio-Obst angebaut, saisongerecht und nach strengen Vorschriften. Das Unternehmen stammt ursprünglich aus Singapur und hat es auf den wachsenden chinesischen Biomarkt abgesehen. Vor 5 Jahren hat die Farm auf Bioproduktion umgestellt. Das war gar nicht so einfach, erinnert sich Zhonglan. Neben der Umstellung des Produktionsbetriebs gab es eine weitere Herausforderung. In China ist das Vertrauen der Konsumenten in Bioprodukte nicht besonders hoch. Es gibt Unternehmen, die angeben, dass ihre Produkte bio seien, sie es aber nicht sind. Die Kunden sagten, sie wüssten ja gar nicht, ob wir wirklich Biogemüse anbauten. Mit dieser Skepsis hatten wir am Anfang zu kämpfen. Deshalb ist die Mahota-Farm mit ihren Feldern und Gewächshäusern zusätzlich eine Freizeitfarm. Interessierte Konsumenten dürfen vorbeischauen, die Produkte im angegliederten Supermarkt kaufen. Das Unternehmen hat dazu mongolische Jurten aufgestellt, in denen Familien übernachten können. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, Ziegen zum Streicheln und ein Bio-Restaurant. Die Bioprodukte der Mahota-Farm haben ihren Preis. Im Durchschnitt sind sie 3-mal so teuer wie Nahrungsmittel aus gewöhnlichem Anbau. Und trotzdem läuft das Biogeschäft in China bestens. Professor Du Xiangeng der Pekinger Agraruniversität ist auf Biolandwirtschaft spezialisiert. Er schätzt den Markt in China inzwischen auf mehrere Milliarden Franken. Die Umsätze sind in diesem Jahr erneut kräftig gestiegen. In den letzten Jahren haben die Bioverkäufe jedes Jahr um rund 20% zugenommen. Dabei geht es den chinesischen Konsumenten weniger um den Umweltschutz, sondern vor allem um die eigene Gesundheit. Die Chinesen sind begeistert von biologischem Essen, weil sie den Lebensmittelverkäufern nicht trauen. Der Skandal um vergiftetes Babymilchpulver vor 8 Jahren ist den Chinesen noch immer tief in Erinnerung. Auch vergammeltes Fleisch und ein Übermaß an Pestiziden und Antibiotika schrecken viele Chinesen ab. Sie sorgen sich immer mehr um ihre Gesundheit. Vor allem Eltern seien deshalb bereit, für ihre Kinder Bio-Nahrung zu kaufen, sagt Du Xiangeng. Und? Waren es früher vor allem Kleidermarken, Autos oder teure Uhren, wollen viele Konsumenten heute auch mit ihrer Lebensweise angeben. Mit Bio-Lebensmitteln zeigt man, dass man modern ist. Und dass man es sich leisten kann. So sind es in China vor allem die urbanen, gut verdienenden Konsumenten, die bereit sind, für Bioprodukte zu bezahlen. Wir kaufen ab und zu Bio ein. Für den täglichen Bedarf ist es mir aber zu teuer, sagt Frau Li, die mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen Tochter auf der Farm ist. Während die Tochter Ziegen füttert, steht Vater Li etwas abseits und raucht eine Zigarette. Jetzt reden alle von gesundem Essen. Ehrlich gesagt wissen wir nicht ganz, was Bio genau bedeutet. Ich denke aber, Bio ist zumindest sicherer und gesünder als gewöhnliche Nahrungsmittel. Die Mahotta Farm setzt auf Familien wie die Lees und ist überzeugt, dass in Zukunft noch mehr Chinesen Bio-Nahrung einkaufen und langfristig auch die Preise sinken werden. Bereits sind 3 weitere Farmen geplant in verschiedenen chinesischen Klimazonen. Dann könnte das Unternehmen fast das ganze Jahr über saisonale Produkte anbieten.
Bio und China, das passt auf den ersten Blick nicht so gut zusammen, wenn man daran denkt, wie verschmutzt die Umwelt dort ist. Darum fragte ich Martin Aldrovandi in Shanghai, wie Bio kann unter diesen Umständen chinesisches Bio sein?
Ja, genau. Also die Umweltverschmutzung ist in China noch immer ein großes Problem. Also ein großer Teil des Bodens und auch des Grundwassers ist stark verschmutzt. Das heißt, die Biolandwirtschaft ist relativ mühsam hier. Auf der Farm jetzt im Beitrag gerade eben, da wird zum Beispiel extra die Erde für die Gewächshäuser und auch für die Felder in einer separaten Halle aufwendig aufbereitet. Wasser ist dort kein großes Problem. Auch die Luftqualität ist dort auch in Ordnung, weil es eben außerhalb der Stadt ist und es stark windet. Und es gibt dort regelmäßige Proben, weil die Farm auch ins Ausland exportiert, zum Beispiel nach Singapur und nach Japan. Das heißt, diese Produkte, die müssen von den Importländern geprüft werden. Und in diesem Fall, denke ich, ist das okay.
Also ist das chinesische Bio vergleichbar mit unserem Bio?
Ja, China hat seit rund 5 Jahren neue, strenge Biostandards, an die sich die Hersteller halten müssen. Die Frage ist halt immer, wie gut das kontrolliert wird, vor allem für den Verbrauch im Inland. Wer aber ins Ausland exportiert, der muss eben die entsprechenden Zertifikate der Importländer erhalten. Und die chinesischen Hersteller, die berufen sich dann eben auch auf diese ausländischen Biozertifikate, also auf diese Stellen, die diese vergeben und dafür dann eben auch die Farmen in China kontrollieren. Ich denke, vielleicht ein Anhaltspunkt sind die chinesischen Konsumenten, die ihrerseits, die vertrauen nicht besonders auf Zertifikate, vor allem aus dem Inland, weil es in der Vergangenheit eben immer wieder Skandale gegeben hat, Lebensmittelskandale. Und für die chinesischen Konsumenten, die wirklich Bio kaufen wollen, die gehen dann eben direkt zu diesen Farmen, schauen sich das an und bestellen dann, wie zum Beispiel bei der Mahotta Farm oder anderen, über so einen regelmäßigen Lieferservice direkt nach Hause. Das heißt, dass sie das Gemüse und Obst und so weiter direkt von diesen Farmen bekommen, wo sie dann vielleicht auch so ein gewisses Verhältnis mit den Bauern aufbauen konnten. Das ist fast wichtiger für die als die Kontrollen oder diese Zertifikate.
Das heißt aber auch, man hat nicht unbedingt die Gewissheit, dass dort, wo Bio draufsteht, auch Bio drin ist. Ist das richtig?
Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich denke, zumindest fürs Ausland, da muss man jetzt einfach vertrauen, dass diese Importländer, diese Biozertifikate, dass das stimmt, weil die müssen dann diese Kontrollen ja auch zulassen. Also da kommen dann auch Leute aus dem Ausland und schauen sich das an, schauen sich Proben vom Boden an und so weiter. Darauf muss man halt einfach vertrauen, aber das kann ich natürlich persönlich auch nicht nachprüfen.
Mehrere Milliarden Umsatz werden mit Bio gemacht in China, hieß es im Beitrag. Was heißt das eigentlich prozentual? Wie groß ist dieser Biomarkt?
Ja, wird derzeit geschätzt, dass es knapp 1% sind. Das ist nicht besonders viel, aber der Anteil, der wächst ständig. Außerdem muss man wissen, dass diese Märkte vor allem auf Städte wie Shanghai und Peking beschränkt sind, also wo die gut verdienende Mittel- und auch die obere Mittelschicht wohnt, die sich Bio einerseits leisten. leisten kann und andererseits eben auch dieses Bewusstsein entwickelt hat für gesunde Nahrungsmittel. Wenn man aufs Land geht oder auch in kleineren Städten, da ist Bio derzeit in China eigentlich überhaupt kein Thema.
Martin Altorandi, wenn Sie jetzt in Ihrem Bioladen des Vertrauens in Shanghai einkaufen, finden Sie da in den Regalen auch ausländische Bioprodukte aus der Schweiz zum Beispiel?
Bei meinem Bioladen um die Ecke, da gibt es verschiedene ausländische Produkte, also Importware, wie zum Beispiel Milch oder auch Äpfel aus den USA, habe ich gesehen, aus anderen Ländern, aus der Schweiz, jetzt in meinem Laden nicht, das gibt es aber in anderen Geschäften. Wenn man eigentlich dafür bezahlt, dann kann man hier fast alles kaufen. Aber das ist dann wirklich für eine sehr, sehr kleine Käuferschicht. Also wenn wir zum Beispiel bei der Milch das vergleichen, es gibt Biomilch aus den USA bei mir um die Ecke und da kostet der Liter 5 Franken. Das ist relativ teuer für den Durchschnittschinesen. Aber auch da gibt es offenbar Konsumenten, die bereit sind, diese Preise zu bezahlen, um einfach sicher zu sein, dass da alles in Ordnung ist.
Das sagt unser Korrespondent in Shanghai, Martin Aldrovandi. Und wie eine Wirtschaftskrise auf den Magen schlagen kann, zeigt Ulrich Achermann in seinem Bericht aus Caracas im Echo der Zeit heute ab 18 Uhr. Jetzt haben wir Punkt 1. Gleich im ersten und vierten Tagesgespräche 2016. Ruth Klüger, 85. Der Sinn des Lebens ist das Leben nach den Schlagzeilen Pascal Schmitz.
In den Waldbrandgebieten in Graubünden und im Tessin sind die Flammen noch nicht gelöscht. Die Einsatzkräfte bekämpfen die beiden Waldbrände jetzt aus der Luft mit Helikoptern. Die russische Anti-Doping-Agentur will punkto Doping-Skandal nicht von einem Schuldeingeständnis sprechen. Die Aussagen der Leiterin der Anti-Doping-Agentur in der New York Times seien verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen worden. Die russische Regierung hat einen türkischen Bericht nicht bestätigt, wonach sich die Türkei und Russland auf einen Vorschlag für eine Waffenruhe in Syrien geeinigt hätten. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte zuvor gemeldet, Ankara und Moskau hätten sich auf den Vorschlag einer Waffenruhe in Syrien geeinigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.